Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. So schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es lohnt sich heute ganz besonders, weil ich habe einen tollen Gast. Ich habe Sammy El Ayachi hier bei uns zu Besuch. Hallo Sammy.
Hallo Kate, ich freue mich, bei euch Gast sein zu dürfen. Das freut mich sehr.
Ja, also wir freuen uns auch. Für euch schon mal vorab zur Info, wir zeichnen zwei Folgen mit Sammy auf. Ich konnte ihn gleich für zwei Themen gewinnen bzw. begeistern. Ursprungsidee kommt tatsächlich von einer tollen Hörerin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Thema Körpersprache ja zurzeit sehr intensiv diskutiert wird in der Hundewelt. Auf Instagram bekommt man ganz viele Videos zu sehen, wie Trainer vormachen und Trainerinnen, wie man mit den Hunden körpersprachlich arbeiten kann. Und da dachte ich mir, ich lade mir den Experten ein, den es gibt in Deutschland zu diesem Thema. Das ist ein Thema, was mich ja eben selber auch sehr fasziniert als Verhaltensbiologin, aber Sammy hat sich darauf spezialisiert, hat, korrigiere mich bitte, Sammy, 4 Bücher geschrieben insgesamt mittlerweile zu dem Thema.
Ich habe auf jeden Fall drei.
Ich dachte, es gäbe noch ein viertes. Okay, ich habe deine 3. Der zugewandte Hund, Leinenführigkeit, der orientierte Hund und natürlich das, was wahrscheinlich ganz viele von euch kennen, weil es ein allererstes Buch ist, das körpersprachliche Longieren mit Hund. Damit bist du bekannt geworden, war so ein kleiner Dammbruch auch in der Hundeszene. Seitdem sieht man nicht auf jedem Platz in Hundeschulen irgendwelche Leute zu longieren mit ihren Hunden. Das hast du schön die Hundewelt infiziert. Und das hast du immer weiterentwickelt und deswegen bist du für uns heute genau der richtige Interviewpartner für dieses Thema. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Also gut, dass jetzt nicht alle sehen können. Wir beide sehen uns, jetzt werde ich gerade ein bisschen rot. Ja, es gibt, glaube ich, viele andere, die auch körpersprachlich gut arbeiten und auch nachvollziehbar arbeiten. Aber ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht, Dinge zu systematisieren bzw. zu erklären, wo beginnt Körpersprache, wo endet sie und wie schaffe ich es überhaupt, meine Körpersprache so zu schulen, dass ich sie zur Kommunikation mit dem Hund einsetzen kann. Das ist so, da ist dann irgendwann immer mehr Struktur entstanden. Ich bin ja mal gestartet mit der Idee, dass man alles am Kreis machen könnte. Und dabei bleibe ich auch, also extrem viele Gespräche am Kreis finden, sehr, sehr viel Anklang. Und es ist ein Rahmen, in dem man mit dem Hund körpersprachlich arbeiten kann. Aber das Leben bietet halt noch so viel mehr und es gibt so viel weitere Situationen, wo es um Körpersprache geht. Genau, das war so ein bisschen meine Motivation, gar nicht, um bekannt zu werden, sondern eher, um Menschen den Zugang zu erleichtern im Umgang mit ihrem Hund.
Ja, das ist sehr, sehr gut, dass du dich darauf fokussiert hast, weil natürlich, es gibt sehr, sehr viele Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die wir auch beide persönlich kennen, die das ganz toll machen und auch erklären und auch in ihren Büchern beschreiben. Aber was ich eben so schön finde, ist, dass du mit einer Ruhe und Aufgeräumtheit Dinge erklärst, die ich in meiner, ich bin eher so ein hektischer Typ, der bei dem das immer alles schnell und nebenbei gehen muss, wo ich selber auch nochmal ganz viel profitiert habe beim Lesen, beim Ansehen, was man so für sich mitnehmen kann. Und was mir auch so gut gefällt, ist, dass du nicht dogmatisch sagst, alle müssen es genauso umsetzen, aber du bietest eine Orientierung, wie man es machen könnte.
Genau, also so verstehe ich auch die Anleitung. Also es bedarf am Ende brauchst das Üben, das Praktizieren. Aber viele Menschen wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das habe ich irgendwann versucht zu erklären, dass man im stabilen Stand erstmal mit sich selber anfangen kann, eine Stabilität zu entwickeln, Gefühl zu entwickeln. Und damit eben auch ein Verständnis, wie funktioniert eigentlich Bewegung. Also das haben, glaube ich, viele Menschen nie erklärt bekommen. Also weil wir es ja für natürlich erachten, wenn wir nicht gerade eine Verletzung haben, dann laufen wir, bewegen uns und irgendwie kommen wir damit auch ins Gespräch. Aber was alles da drin steckt, also alleine einen Schritt nach vorne zu machen, wenn man das mal wirklich zerlegt, wo beginnt die Bewegung im Kopf und mündet in den Füßen. Aber dazwischen liegt halt unglaublich viel. Und das ist ja erstmal nur die Eigenbewegung und dann auch noch, welche Wirkung hat es auf mein Gegenüber. ist ja dann ein weiterer Schritt. Aber erstmal bei sich selber zu beginnen, das war so oder ist grundsätzlich mein Anspruch. Beginnt doch bei euch selber und nicht beim Hund. Ich erlebe so häufig, dass wir an Hunden schon rumknüpfen und machen und tun und oder werkeln. Aber der Mensch sollte vielleicht der oder diejenige sein, die die Veränderung einleiten. Das ist so der Anspruch. Vielleicht auch in den Büchern. Manchmal auch für andere, wie du hast es gerade schön gesagt, für dich war es ganz gut, der schnell durchs Leben geht, der unglaublich viele Dinge auch gleichzeitig macht, nochmal auf die kleinen Details zu schauen und für andere überhaupt mal eine Anleitung zu haben. Also jeder redet von Körpersprache, wer ist wichtig und braucht man, aber wirklich zu erkennen, was brauche ich denn davon wirklich und was ist das Entscheidende dabei? Das ist ein Teil, wo ich ja, mir versuche, Mühe zu geben, auch in den Workshops den Menschen das näher zu bringen.
Ja, und das machst du ja wirklich sehr erfolgreich. Also es gibt viele Workshops mit dir. Man kann auch online bei Kosmos Hund Webinare sich angucken. Wer jetzt neugierig wird, sollte da unbedingt mal auf die Seite schauen. Aber wir haben uns gedacht im Vorfeld, haben uns natürlich ausgetauscht. Und es gibt so zwei Themen, die wir bearbeiten möchten. Und heute wollen wir uns einfach mal allgemein als Einstieg die Körpersprache zwischen Mensch und Hund angucken. Erstmal bei uns Menschen und bei den Hunden. Was gibt es da vielleicht auch für Parallelen? Wieso macht es Sinn, auch körpersprachlich zu arbeiten? Aber wo sind auch die Grenzen? Also heute geht es um das Thema Körpersprache allgemein. Und dann aber in der nächsten Folge, die ihr natürlich gleich anschließend weiterhören könnt, geht es um das Thema Leinenführigkeit. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was natürlich ganz viel dann auch um dein Buch gehen wird, Leinenführigkeit. Wir haben dazu auch schon mal einen Insta-Live-Talk gemacht. Den könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, wenn ihr neugierig werdet jetzt. Der ist auch immer noch zu sehen auf der Instagram-Seite von Kosmos Hund. Aber ich dachte mir, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen mehr an das Praktische in dieser zweiten Folge. Aber da, wie gesagt, geht es um Leinenführigkeit. Jetzt erstmal wollen wir so einen Überblick verschaffen, was bietet uns eigentlich die Körpersprache an Möglichkeiten, aber auch Grenzen in der Kommunikation mit unserem Hund. Also wo sollten wir ganz bewusst reflektieren, was tun wir und was tun wir vielleicht auch nicht? Das wäre auch eine ganz wichtige Frage von mir an dich, wo ich ganz neugierig bin, was du da so zu sagen hast. Und deswegen steigen wir jetzt heute in dieser ersten Folge erstmal tief ein in die Körpersprache. Uns war es einfach wichtig, das zu trennen, weil Sandy da einfach so viel zu sagen hat.
Ja.
wir steigen mal gleich rein. Es ist ja dieses Zusammenleben zwischen Mensch und Hund, sage ich immer, funktioniert auch so gut. Einmal natürlich, weil wir gleiche Bedürfnisse nach Nähe und Beziehung und Bindung haben oder die ähneln sich zumindest sehr stark und deswegen ist die Voraussetzung für eine intensive, innige Verbindung zwischen Mensch und Hund schon mal Natur gegeben, aber natürlich gibt es auch noch andere Anknüpfungspunkte, die uns dabei unterstützen können, eine wirklich harmonische und entspannte Hund-Mensch-Beziehung zu gestalten und da ist eben halt der Schlüssel die Körpersprache. Also wie verhalte ich mich körpersprachlich so, dass mein Hund mich verstehen kann und auch verstehen kann, was mir wichtig ist im Zusammenleben, meine Grenzen und Regeln auch dadurch auch verstehen lernen kann. Was ist für dich, Sammy, das Wichtigste, wenn du Menschen jetzt hast, die dir begegnen und die so grundsätzlich verunsichert sind, wie sollen sie im Hund gegenüber auftreten? Was ist das Erste, was dir immer auf der Zunge liegt oder auf dem Herzen liegt, was du diesen Menschen mitgeben möchtest?
Also das Erste, was mir immer einfällt, ist zu sagen, okay, das ist der eine Part bist du, der andere Part ist der Hund und was ist gleich, was ist ungleich? Wir haben auf jeden Fall andere Perspektiven. Also die Hunde sind im Normalfall kleiner als wir. Das heißt, wir müssen zum einen den Hund dazu bringen, dass er in unsere Richtung schaut. Also Körpersprache bringt ja nichts, wenn jemand nicht in meine Richtung schaut. Ich kann mich vielleicht ganz toll bewegen, habe eine total gute Idee, aber wenn der andere nicht zu mir schaut, dann bringt mir das Ganze nichts. Also muss ich ja den Hund erstmal dazu bringen, dass er überhaupt die Perspektive einnimmt, zu mir als Mensch auch hochzuschauen. Also es ist immer so ein Part, den ich immer im Kopf habe, bring den Hund dazu, dass er seinen Kopf ein bisschen hebt, dass er seinen Blick weiter nach oben bringt, selbst bei 240 Grad Winkel, den er schauen kann in alle Himmelsrichtungen, so zumindest derzeitiger wissenschaftlicher Stand, kann man ja sagen, okay, ich muss den dazu bringen, dass er seinen Kopf nach oben hebt, damit er überhaupt sieht, wo bei uns etwas passiert. Dann muss ich mir vergegenwärtigen, dass wir Blicke sinnvoll nutzen. Also was heißt ein Blick innerartlich bei uns und was heißt der beim Hund? Also ein Blick kann ja erstmal Distanz beibehaltend ausgedrückt werden, Distanz vergrößernd oder Distanz verringernd. Und das ist beim Hund nahezu identisch, so wie bei uns auch. Also muss ich mir Gedanken über meinen Blick machen. Dann muss ich mir Gedanken machen, wenn der Hund schon zu mir hochschaut, wie ist denn überhaupt meine Bewegungsfolge? Also wir Menschen haben uns ja das Recht herausgenommen, uns aufzurichten. Also wir laufen nur noch auf zwei Beinen und nicht mehr auf vier Pfoten. Das heißt aber, trotzdem läuft ja unsere Anatomie gleich. Also es ist immer noch unser Oberkörper, der die Bewegung führt. Blick, Oberkörper, Kinnstellung sind dabei relevant. Also das heißt, die Verlagerung nach vorne, die ein Hund ja innerartlich tut, um in Kommunikation zu treten. Also wenn der mit einem anderen Hund ins Gespräch geht, dann verlagert er seinen Blick, seinen Oberkörper kurz nach vorne und im Nachgang schwingt er einmal mit dem Kopf zur Seite und der andere Hund läuft hinterher. Tolles Bild und wir wundern uns, wie schnell die irgendwie miteinander ins Gespräch oder eben auch nicht ins Gespräch gekommen sind. Jetzt muss ich dem Hund ja überzeugen, dass ich die gleichen Fähigkeiten habe. Also wenn er schon in meine Richtung schaut, muss ich mich ja auch dem gleichen Bewegungsmodell auch hingeben. Also bewusst, wo beginnt die Bewegung im Kopf, mit den Augen, in der Verlagerung zum Hund, in der Distanzverringerung. Distanzverringerung können aber erstmal auch missverständlich sein. Also lasse ich mich zu früh in den Raum von jemand fallen, kann er sich ja auch rausgedrückt fühlen. Also muss ich das Maß finden. Also muss ich ja erkennen, okay, wenn ich meinen Oberkörper nach vorne verlagere, um ins Gespräch mit jemandem zu gehen, dann müssen meine Beine auffangen. Und das sollte nicht zu schwungvoll sein, es sollte nicht zu überlehnend sein. Also das Maß zu finden, dass eine Ansprache, so bezeichne ich das immer, konstruktiv bleibt. Ich möchte ja, dass der andere mit mir oder sich weiter in mir zuwendet und sich nicht von mir entfernt. Ich glaube, da beginnt eigentlich so parallel im Training etwas. Also zum einen muss ich einen Hund dazu bringen, dass er seinen kooperativen Kanal weiter öffnet, dass er Lust hat, in meine Richtung zu schauen, damit er sieht, wie ich handle. Zum anderen muss ich als Mensch mir vielleicht ein Bewusstsein schaffen, dass meine Bewegung im Oberkörper viel ausgeführt werden darf und dann erst die Hüfte und die Beine. Und da sind wir Menschen sehr effektiv, aber häufig nicht lesbar. Also wir Menschen sind zu schnell, zu ideenreich. Wir sind selten in dem Moment zum Beispiel der Ansprache, sondern wir sind immer schon in der Formulierung, wo es hingehen soll. Ich habe aber einen Gesprächspartner. Also sich selber zu bewegen, ist ja erstmal egozentrisch. Also wir Menschen können uns bewegen im Normalfall. Wir können von links nach rechts gehen, von vorne nach hinten. Aber ich muss im Kopf haben, ich will ja dem anderen eine Botschaft senden. Ich will dem anderen sagen, du bist gemeint und du kannst dich gerne anschließen. Du kannst mit mir gehen zum Beispiel oder zu mir zurückkommen. Das kann ja auch eine Information sein. Oder du sollst den Raum halten, da wo du gerade bist. In dem Moment wird es halt relevant und auch spannend, weil Hunde können Blicke zuordnen, wo endet ein Blick. Die können Raum halten, nur weil ich kurz auf die Stelle geschaut habe und den Blick dann nach oben hin rausnehme. Dann bleibt der Hund auf einmal an dieser Stelle stehen, was wahnsinnig spannend ist und uns Menschen aber häufig nicht bewusst, was wir alles so ausdrücken können oder nicht ausdrücken. Deswegen arbeite ich ja gerne dann mit dem Menschen in Mensch-Mensch-Übungen. Also in den Workshops geht es natürlich super gut, so eine Selbsterfahrung. Was passiert denn, wenn ich jemanden zu lange anschaue? Was passiert, wenn ich nach einem Blick, nach einer Verlagerung, einer Öffnung, also die Schultern ein Stück zur Seite drehe, fühlt derjenige sich eingeladen? Was passiert, wenn ich so ein bisschen schräg nach hinten rausschaue? Fühlt er sich doch bedrängt und lässt sich raus? Also geht raus, nimmt einen Blick raus. Alles das sind ja Informationen, wo Menschen unglaublich gut feedbacken können. Und beim Hund haben wir immer das Problem, wenn die Arbeit zu früh am Hund passiert, dass Hunde natürlich Reaktionen zeigen, die total angemessen sind, natürliche Reaktionen. Aber sie sind schon vom Menschen beeinflusst möglicherweise. Also unser Verhalten löst Verhalten beim Hund aus. Und wenn der Hund an der Stelle den Blick auf den Boden nimmt, weil mein Blick auf dem Hund drauf bleibt, dann reagiert der ja angemessen. Also der deeskaliert, der nimmt seinen Blick raus und guckt auf den Boden. Und der Mensch hat aber den Anspruch, dass der Hund jetzt hochschaut, was ja widersprüchlich ist. Ich lasse meinen Blick drauf, der Hund reagiert angemessen und dementsprechend entstehen viele Missverständnisse. Und da sind Hunde durchaus auch nachtragend. Und ich finde, je sauberer ich mich als Mensch ausdrücken kann, desto weniger Missverständnisse bringe ich dem Hund gegenüber auf. Und dem kann ich mich entschuldigen, ich kann dem Hund sagen, sorry, es tut mir leid, aber ich komme an vielen Stellen nicht auf die Vernunfts- und die Verstandsebene, so wie bei uns. Also wenn ich das mit Menschen mache, wenn ich einen Druck halte, dann kann der rausgehen und dann entschuldige ich mich, war zu Lernzwecken, lass dich doch nochmal drauf ein, wir können ja nochmal neu starten. Und trotzdem entsteht eine Skepsis bei dem Menschen, aber er kann es annehmen, weil ich das verbalisieren kann. Also ich kann Sprache nutzen, um das wieder aufzufangen. Aber das ist meinem Hund gegenüber oder dem Hund gegenüber häufig schwierig, weil sie nachtragender sind. Und wir Menschen dann auch ein Lernmuster bei uns im Kopf haben. Schau mich an, wenn ich mit dir spreche, ist so der Klassiker, den wir alle gelernt haben, der für die Sprachentwicklung unglaublich wichtig ist, der aber nicht von Hause aus gegeben ist. Und das gleiche Muster setzen wir dann beim Hund ein. Wenn Menschen da auf einmal ein kleines Bewusstsein bekommen, erlebe ich ganz häufig, dass Hunde in Anführungszeichen anfangen zu lächeln, entspannter sind, Dinge plötzlich ganz anders annehmen können.
Ja, und auch wieder sensibler werden, ne? Für Blickkontakt zum Beispiel. Also ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich dich so reden höre, kann ich mir vorstellen, dass viele jetzt da draußen denken, oh Gott, ich reflektiere viel zu wenig, wie ich mich bewege im Raum, wie ich meinen Hund anschaue. Man kann ja dann auch, wahrscheinlich ist es bei dir im Seminar Alltag, dass du Hunde siehst, die auch auf eine gewisse Art und Weise abgestumpft sind oder aufgegeben haben, zu versuchen mit ihren Menschen oder die Kommunikationssignale ihres Menschen richtig zu lesen, weil das, was sie zurücksenden, auch nicht gelesen wird. Also dass dieses Missverständnis schon so sich ja gefestigt hat, dass es wahrscheinlich schwierig ist, das aufzubrechen. Und du setzt immer beim Menschen an, weil, und das fand ich eben halt auch sehr schön, wie du es formuliert hast, wenn wir selber uns reflektieren, wie wir uns bewegen im Raum, und das machst du ja in der Interaktion erstmal Mensch, wie fühle ich mich als menschliches Gegenüber, wenn ich mich so oder so verhalte, wenn ich so oder so schaue, das zeigt ja, dass wir eigentlich das aus der eigenen Kommunikation, also unter Artgenossen von uns, zwischen uns Menschen, ja auch kennen. Das heißt, es gibt Parallelen in der Kommunikation, in der körpersprachlichen Kommunikation von Mensch und Hund, oder?
Nahezu identisch. Also natürlich haben wir, das meine ich immer, wir können über Sprache ganz viel kompensieren. Und wenn wir in einem freundlichen Gespräch sind, dann bleiben wir natürlich zugewandt. Aber auch da merkt man, dass Menschen kurz den Blick rausnehmen, mal kurz zur Seite gucken. Also nicht die ganze Zeit in dem Konfrontativen bleiben. Ich werde so häufig gefragt, darf ich denn meinen Hund jetzt gar nicht mehr anschauen? Ich so, doch, also es geht nicht darum, dass du deinen Hund nicht anschauen sollst, aber du kannst Dinge bewusster tun. Und in dem Moment, wenn du deinen Blick erstmal rausnimmst, stellst du fest, wie viel du peripher sehen kannst. Also das haben wir Menschen vielleicht häufig verlernt, das periphere Sehen, Verhalten zu sehen, ohne immer den Spot drauf zu richten. So nebenher etwas beobachten zu können, ohne sich irgendwie zwei Schlitze in die Zeitung reinmachen zu müssen, um die vors Gesicht zu halten. Also wir haben unglaubliche Fähigkeiten, wir haben sie nur verlernt. Also wir verlassen uns ganz häufig auf das direkte Visualisieren. Wenn man da aber ein kleines Gefühl entwickelt, dann kann man Blicke auf einmal sinnvoll einsetzen. Und in dem Moment passiert ganz viel zwischen Mensch und Hund. Und wenn auf den Blick, der kommt, vielleicht sogar noch eine Handlung folgt, also ich als Mensch schon im Kopf habe, hey, ich möchte jetzt gerade was von dir, ich spreche dich an, und im Nachgang sage ich, komm doch erstmal her zu mir, komm nah zu mir und bleib bei mir. Dann schaffe ich ja einen Moment, der für den Hund auch logisch wird. Ah, okay, wenn ich in die Richtung eines Menschen schaue, dann können Informationen ausgetauscht werden und vielleicht sogar mein Bedürfnis nach Nähe gestillt werden. Der Umgang miteinander, das Festigen einer Beziehungsstruktur oder einer Bindungsbeziehung kommt ja da zum Tragen. Also was passiert bei auf eine Verlagerung? Mache ich das zigmal, gucke ich ständig hin oder nutze etwas, um dem anderen etwas mitzugeben, zu formulieren, was man miteinander tun kann? Das ist dann eine schöne Kombination, wo man eigentlich mit vielen Kleinigkeiten merkt, ah, okay, auch beim Hund entsteht so ein Bewusstsein. Ah, wenn der Blick kommt, dann könnte auch noch der Name ergänzend dazukommen. Dann setzt man ja Verbindungen ein und sagt, okay, immer dann, wenn mein Blick, mein Oberkörper sich leicht zu dir hin verlagern, spreche ich dich an, sage in dem Moment deinen Namen und im Nachgang formuliere ich, was wir gemeinsam tun können. So habe ich eine wunderbare Kombination, wo der Hund merkt, ah, okay, immer dann, wenn mein Name fällt, verringert sich die Distanz zwischen mir und meinem Menschen. Das ist ja körpersprachlich ein tolles Bild. Und das ist ja ein Bild, das ich nicht mehr ausdrücken kann, wenn der Hund nicht in meine Richtung schaut. Ich habe es aber zu dem Zeitpunkt schon konditioniert. Immer dann, wenn mein Name fällt, verringert sich die Distanz zwischen mir und meinem Menschen. Erhöhe ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass für den Moment, wo er in eine andere Richtung schaut, alleine über das Sagen, über das Verbalisieren des Namens, der Hund seinen Blick in meine Richtung bringt und im Nachgang sehen kann, was wir gemeinsam tun wollen. Dann schaffe ich ja Verbindungen relativ rasch. Das heißt, ich bringe immer das gesprochene Wort im besten Fall in die Verbindung mit dem gesehenen Wort, also mit dem körpersprachlichen Ausdruck. Das ist ja ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Also, dass ich ein Gefühl entwickle als Mensch, wie drücke ich mich denn eigentlich aus? Was will ich von jemandem oder was will ich nicht oder was will ich danach erreichen? Und die Kombination haben wir häufig nicht im Kopf, weil wir ja in die Zukunft formulieren können, wo wir uns treffen. Also wir treffen eine Freundin, einen Freund und sagen, wir treffen uns da und da um so und so viel Uhr. Da ist dann unsere Verabredung. Und ich glaube, an dem Teil geht es um das direkte Verständnis in Richtung des Hundes. Hey, du bist gemeint und wir treffen uns an dem Punkt, wo wir im Zweifel auch erstmal gemeinsam hingehen. Beim Longieren wird es ja noch spannender zum Thema Körpersprachlichkeit, dass Hunde nachher bereit sind, einen Weg, den der Mensch mit seinem Blick und seiner Schulterstellung formuliert, einen längeren Weg zu laufen, obwohl beide das gleiche Ziel haben. Also man trifft sich immer an Schnittpunkten. Und dann wird es ja faszinierend. Also Hunde sind offensichtlich doch in der Lage, Formulierungen von uns großflächig annehmen zu können und zu sehen, was wir über unseren Blick und unsere Schulter stellen. Also alleine, wenn man sich so immer wieder vor Augen führt, wie viel sie verstehen können. Ja, das sind so die Kombinationen, die dann ins Weitere gehen. Aber es beginnt alles ja mit einem stabilen Stand und einer klaren Haltung, mit einem Blick, den man rausnehmen kann. Deswegen nutze ich ja gerne so das klassische Ampelbild. Also man steht an der roten Ampel, hat seinen Blick nach oben gerichtet. Und in dem Moment, wo die Ampel grün wird, das hat man mit Kindern auch in einer seitlichen Perspektive. Man hat sie in der Hand und man erklärt, dass die Ampel rot ist, dass man da nach oben schaut. Und in dem Moment, wo die Ampel grün ist, sind zumindest die Eltern, die nicht mit dem Handy durch die Gegend laufen, sehr, sehr klar verlagern sich kurz zum Hund gucken hin, zum Kind, sagen, du, es ist jetzt grün und wir können rübergehen. Und dann geht wieder der Blick nach vorne raus. Alleine solche kleinen Kombinationen wieder zu vergegenwärtigen, das ist so meine Aufgabe, das sehe ich als meine Aufgabe auch in den Workshops dafür zu sensibilisieren. Gleichzeitig Körpersprache zu vereinfachen, also auch zu sagen, es ist kein Hexenwerk. Das tragen wir alle in uns. Jede von uns trägt es in uns. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden und manchmal vielleicht damit auch ins Training gehen. Also sich selber zu trainieren, Dinge wiederkehrend zu tun, das, glaube ich, ist das Schwerste für uns Menschen. Wir wollen alles so einfach wie möglich, so schnell wie möglich, aber Dinge zu praktizieren, dran zu bleiben, das ist, glaube ich, mit das Schwerste.
Tatsächlich in der heutigen Zeit, glaube ich, so dieses Rastlose, immer schnell was Neues und es muss jetzt schnell auch funktionieren. Ich habe mir jetzt das Buch gekauft, der zugewandte Hund, jetzt möchte ich aber auch ganz schnell, dass mein Hund mir zugewandt ist. Also wirklich sich erstmal hinzustellen und sich Zeit zu nehmen, auch für sich selbst und sich nochmal selbst zu reflektieren. Ich als Verhaltensbiologin finde es ja immer total spannend, einfach auch mal an der Hundewiese sich hinzusetzen und andere Mensch-Hund-Paare zu beobachten und zu gucken, wie ist die Kommunikation da und Menschen und Hunde, die so entspannt nebeneinander herlaufen und die so scheinbar so ein unsichtbares Band verbindet, was machen die anders als jemand, der von seinem Hund durch die Gegend gezerrt wird oder ihm immer hinterher stolpert und ihn ruft? Was passiert da körpersprachlich? Ich finde, sowas ist auch immer ganz schön und sich in Kombination dazu dann natürlich das nochmal zu vergegenwärtigen, was du gesagt hast, wie inflationär wir häufig unsere Hunde anschauen, weil sie so niedlich sind, weil sie wieder was Lustiges tun. Also ich kann mich davon auch nicht frei machen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Gerade wenn man so einen Junghund hat wie ich gerade, es ist echt schwierig, das nicht ständig zu tun. Aber wenn man sich dann mal konzentriert und das ganz bewusst einsetzt, wieder Bewegung und Blick, wird man für den Hund gleich sehr viel attraktiver, weil man nämlich dann sehr viel klarer, lesbarer ist für den Hund, weil Hunde selber untereinander ja auch sehr viel reduzierter eben halt Blicke und Bewegung einsetzen. Du hast jetzt sehr viel über den positiven Kontext gesprochen, das Gesprächsangebot, was du sendest an deinen Hund. Aber es gibt ja auch Situationen im Leben, die habe ich jetzt gerade mit so einem beginnenden halbstarken, schon erste hormonelle Anflüge bei meiner Hündin, auch Konflikte im Alltag. Auch dort werden ja Blicke und Bewegung unter Hunden ganz klar eingesetzt. Das machst du aber auch dann in diesen Situationen, oder?
Ja, also erstmal bin zwar kein Verhaltensbiologe, aber ich schaue gerne auf Verhalten, was innerartlich passiert. Und wenn man das Modell der Familie sich anschaut, dem wir ja grundsätzlich alle unterliegen, dann haben wir natürlich im Hundebereich nicht mehr Mutter, Vater, Kinderbilder, sondern ganz häufig alleinerziehende Mutter oder allenfalls noch irgendwelche anderen Hunde, die da rumtouren. Also gucken wir mal auf den Wolf. Da ist es ja im Verhältnis, da ist Mutter, Vater und vielleicht dann auch noch aus dem Wurf vorher auch noch andere erwachsene Tiere. Und da heißt es ganz viel Lernen am Erwachsenenmodell. Und das Lernen am Erwachsenenmodell beginnt ja erstmal mit dem Fürsorglichen, das Füreinander-Dasein und Nähe, Geborgenheit, Ausdrucksverhalten. Das wird ja Stück für Stück erklärt. Also es ist ja eine kurze Phase, in der sehr, sehr viel, sehr komprimiert erklärt wird, wo Grundzüge des Anschlusses ja auch formuliert werden. So sehen wir aus, wenn wir uns irgendwo hinbewegen, so sehen wir aus, wenn wir stehen bleiben und so weiter. Und trotzdem wird die Mutter wahrscheinlich genauso liebevoll wie wir auch auf die Welpen schauen und immer wieder drauf schauen. Mensch, sind sie nicht toll, mal gucken, was aus wem wird. Also möglicherweise, es bleibt alles Interpretation. Aber nehmen wir mal das Bild, also die gucken auch drauf und die werden sich auch nicht permanent darstellen und sie werden sich nicht immer wieder darstellen, aber sie tun es punktuell, weil es wichtig ist für das Zusammenleben. Sie nutzen stellvertretende Situationen, wo sie Bilder schaffen. So sieht ein erwachsener Hund aus, wenn er seinen Blick länger einsetzt, Räume zumacht, wo dann auch vielleicht von 3 oder 4 Welpen 2 reagieren. Die anderen sagen, ah ja, das kann alles noch nicht so wichtig sein. Also was gehört alles noch mit dazu an Mimik, an Ausdrucksverhalten? Ne? Wie sieht der Körper aus, wenn nicht nur der Blick drauf ist, sondern der Körper insgesamt ein Stück steifer wird? Wie sieht der Körper aus, wenn dann auch noch ein leichtes Knurren oder Brummen hinzukommt? Also alles Ausdruckssituationen, die fürs Leben nachher wichtig sind, bis hin zu Aufblecken der Zähne, alles das, was wir ja missverständlich tun. Also wir nutzen ja eher unsere Zähne, um unser Lächeln zu zeigen. Können ja Hunde auch teilweise. Aber da wird ganz, ganz viel sehr, sehr frühzeitig erklärt. Also gar nicht direkt die Grenzsetzung über Körpersprache, sondern erstmal Ausdrucksverhalten, Anschluss, das Gemeinsame zu fördern. Und jetzt kommt aber der Hund zu uns, leider ja schon mit 8 bis 12 Wochen. Also der eine sagt leider, der andere sagt, es ist schön, dass er so früh kommt. Aber auf den Wolf bezogen, die sind 8 bis 12 Monate bei der Familie. Also das ist ja ein super langer Zeitraum, wo die unglaublich viele verschiedene Phasen mit durchleben, also bis hin ins Pubertäre hinein, wo es ja ganz viel auch um das Thema Frust aushalten geht und Impulskontrollen. Da sind wir Menschen natürlich sehr, sehr früh gefragt. Also der kommt mit 8 Wochen schon zu uns und in dem Moment übernehmen wir ja die erwachsene Rolle und sind im Zweifel sogar alleinerziehend und müssen unglaublich viel gleichzeitig. Also zum einen habe ich noch einen kleinen Welpen, der vielleicht gerade mal bis zu meinem Knie schauen kann. Also muss ich mich als Mensch an manchen Stellen auch nochmal ein Stück runter bewegen. Also was passiert körpersprachlich, auf eine Ebene zu gehen, dem trotzdem viel nach oben zu erklären. Das ist, glaube ich, so häufig unterschätzt. Und dann ist man so schnell bei, ja, Körpersprache ist dann immer Intervention. Es kann ein Teil davon sein. Aber es darf in dem Zusammenleben nicht ein ausschließlicher Teil sein. Körpersprache ist so verbindend und so konstruktiv und das Miteinander wird geschult. Und dahin zu schauen, dass so Kleinigkeiten so wichtig sind für eine Gemeinschaft, aber eben auch, dass man sich an Regeln hält, dass die Gemeinschaft auch erstmal beieinander bleibt. Also es ist ja gar nicht, die Regelsetzung ist gar nicht erstmal, du darfst nicht zu mir, sondern es ist ja ganz viel so das Thema, geh nicht zu weit raus, werd nicht zu explorativ, bleib doch erstmal in der Gemeinschaft. Also wird erstmal ja geschaut, dass man die Gemeinschaft beieinander hält, also sozusagen alle wieder eingekehrt, alle in einem Moment zeitgleich irgendwo zu sein. Und wenn der oder diejenige sich an die Regeln nicht hält, dass man relativ rasch zusammenkommt, dann wird der andere auch wieder in die Gemeinschaft geholt. Auch das ist uns ja inzwischen fern im Umgang mit dem Hund. Also wenn der Hund ein Stück sich von uns entfernt, haben wir ja eine Tendenz, 2 Schritte zurückzugehen, um den zu uns einzuladen. Schaut man sich das aber an, wie geht eine kompetente Hundemutter damit um, dann guckt sie, dass sie einen Teil erstmal in Sicherheit bringt und wenn der andere nicht zurückkommt, dann geht sie nicht noch weiter weg, sondern sie verdichtet den Raum zu dem Welpen. Also sie geht zum Welpen hin, das machen wir ja innerartlich auch. Wir haben ja einen Vorteil, dass unsere Kinder Tragekinder sind, also wir können sie ja gar nicht zu uns locken das erste Jahr oder wenig, aber andersrum geht's. Und die Hundemutter geht aber hin, die verdichtet den Raum und sagt übrigens, alle anderen sind schon hinten auf der Decke, du kommst jetzt übrigens auch. Also diese Raumverdichtung müssen wir uns so vergegenwärtigen. Also die Nähe kurz auch einzufordern, zu sagen, du, ich bin jetzt gerade sehr präsent, aber ich mache dir trotzdem das Angebot, dich selbstständig mit in die Gemeinschaft zu bewegen. Das ist ja erstmal so einer der wesentlichen Bestandteile auch von Ausdrucksverhalten. Und dann wird so Stück für Stück immer mehr erklärt. Also wie sieht ein erwachsener Hund aus? Ist ja lebenswichtig. Also ich kenne zu viele Hunde, die Ausdrucksverhalten von Erwachsenen oder anderen Hunden gar nicht kennen, weil sie es in ihrer Jugend gar nicht kennenlernen durften. Das werde ich als Mensch auch nicht mehr kompensieren. Also ich selber nicht. Also so viel Ausdrucksverhalten können wir gar nicht an den Tag legen, so nuanciert. Deswegen sieht es auch häufig leider viel, viel zu grob aus, wenn es um Intervention geht, körpersprachliche Art. Da würde ich mir ja wünschen, dass Menschen merken, dass man viel feiner mit Hunden auch eine Klarheit schaffen kann, auch mal einen Druck aufbauen kann, ohne dass der Hund direkt komplett ins Fluchtverhalten geht, was ja ausgelöst werden kann, sondern immer noch im Kontakt bleibt. Und da gibt es für mich immer so der Blick auf die eine Gruppe, die sagt, Körpersprache geht gar nicht, ist ja immer nur zu Interventionszwecken. Ja, an vielen Stellen haben sie recht. Ich finde es auch didaktisch bei vielen nicht gut aufgebaut. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die total gut arbeiten. Und noch eine dritte Seite, die ist total verpönen. Und das ist auch absurd. Also ich kann meinen Körper nicht rausnehmen aus Gesprächen. Und jeder nutzt ja einen Teil. Und wenn man es nutzt, dann finde ich, sollte der Anspruch sein, dass man es so klar und verständlich verständlich nutzt wie irgend möglich. Ich kann natürlich sagen, nee, ich würde es niemals einsetzen, also einen Druck zu halten, sich nach vorne zu verlagern, wirklich den Blick auch leicht drohend für einen Moment zu sein. Wenn jemand für sich sagt, das bin ich nicht, habe ich da totales Verständnis für. Es gibt so viel Managementmöglichkeiten. Aber das sauber ausgeführt kann für den Hund natürlich auch eine Klarheit im Zusammenleben bedeuten. Ah, okay, das, so sieht mein Mensch aus, wenn er Druck macht, so auch wenn er mal kurz verärgert ist. So sieht er aber auch wieder aus, wenn er Entspannung reingeben kann. Das ist ja, also ich muss auch die Gegenspieler kennen. Und es geht nicht nur freundlich, auch wenn wir uns wünschen würden, aber nur mit Druck geht's auch nicht. Also, das wäre absurd.
Nee, genau, das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das so hervorhebst, dass das erste ist das Fürsorgliche und dann kommt auch das mal Grenzen setzen, aber das wie, wenn wir damit sensibel umgehen von Anfang an mit unserer Körpersprache, müssen wir gar nicht so doll werden. Ich finde, das können wir auch wahnsinnig gut von Hunden lernen, dass da fast so nebenbei Ruhe reingebracht wird in überdrehte Welpen, einfach durch so ein Überlegen der Vorderpfote über so einen Welpen, der sich dann da so unter durchziehen muss und dabei so ein bisschen mal runterfährt. Und dann wird er vielleicht noch einmal ganz liebevoll, aber klar gegriffen mit dem Maul und auch noch mal kurz festgehalten und wieder locker gelassen. Und weil am Anfang das so nebenbei innerhalb der positiven Interaktion passiert, ist es später gar nicht mehr nötig, da groß laut werden zu müssen, sondern das läuft dann. Das ist dann so im Flow unter den Hunden. Und was ich auch spannend fand, war, was du eben ja schon als Beispiel auch deutlich gebracht, dass mit der Hündin, die ihren übrig gebliebenen Welpen noch dazu holt, es sind im Prinzip die gleichen Verhaltensweisen, die wir sehen. Also einen leichten Raum einnehmen und einen Blickkontakt aufbauen. In dem einen Fall ist es eine positive Einladung zum Gespräch, zur positiven Interaktion, zur Nähe vielleicht auch. Oxytocin wird ausgeschüttet bei Blickkontakt zwischen Mensch und Hund. Und in dem anderen Fall ist es aber für den Hund völlig verständlich, eine Distanzverringerung, um ihn an etwas zu erinnern, an eine Regel, eine Verbindlichkeit, die er bitte einzuhalten hat. Und wenn man damit so sensibel umgeht, ist das ja auch tatsächlich möglich. Das aber die Voraussetzung ist eben, dass wir unsere eigene Körpersprache reflektieren, wie wir sie einsetzen und uns auch vergegenwärtigen, was wir damit ausdrücken. Also das, glaube ich, ist so das größte Problem, was mir auch im Alltag sehr häufig begegnet, dass es den Leuten gar nicht so richtig klar ist, was bewirkt eigentlich diese Bewegung des Körpers, dieser Blick, den ich meinem Hund gerade zu, was kommt dabei bei dem Hund an? Und diese Parallelen sich auch mal wieder klar zu machen. Ich finde zum Beispiel das immer so schön, auch mal so in dieses Thema Demut zu gucken. Das ist ja auch sehr häufig fehlinterpretiert. Dass Leute denken, oh Gott, dein Hund beschwichtigt, du machst ihm Angst. Die gleichen Situationen, wo Hunde tatsächlich auch wirklich Unsicherheit zeigen, sind ja auch sehr ähnliche Verhaltensweisen.
Ja, ich hab ein schönes Beispiel. Wir haben einen Dackel aus dem Tierschutz und die hat mit Sicherheit keine guten Sachen erlebt, weil bei einem Vermehrer aus Belgien ist sie rausgeholt worden. Und wenn ich die in den eigenen vier Wänden bei uns zu Hause anleine, dann fällt sie auf die Seite, auf den Rücken und zeigt ein sehr deutliches, eine passive Demut. Wenn ich die draußen anleine, gleiche Situation, ich leine sie an, da ist sie total entspannt. Da legt die sich nicht auf die Seite. So sieht man aber das eine Bild, es ist hochdramatisch, so auch zu erkennen, was ist strategisch, was ist sinnvoll, was erleichtert an vielen Stellen auch etwas. Passt das Verhalten, das jemand gerade zeigt, in die Situation? Dafür muss ich aber vielleicht auch erstmal in Anführungszeichen ein Idealbild haben. Und wenn man mal so das Idealbild annimmt, also Mensch und Hund stehen sich gegenüber und der Mensch hat seinen Blick vorher rausgenommen, der Hund wurde hingesetzt, also auch in eine verbindliche Position geführt. Und in dem Moment, wo der Mensch den Hund anspricht, also sich mit Blick und Oberkörper leicht zum Hund hin verlagert, sollte er im Idealfall beim Hund sich der Blick fokussieren, die Muskulatur leicht anspannen, aber er sollte mit dem Fokus beim Menschen bleiben. Dann hätten wir ein Idealbild. Das schaffe ich bei jedem Workshop, keine Ahnung, 100, 200 Mal. Genau dieses Bild. Also das muss man, und das ist vielen Leuten ja nicht bewusst. Also das heißt, ich schaue in dem Moment in einen geöffneten Kopf, der ist voll bei mir. Und im Nachgang sollte er dem nahezu spiegelbildlich folgen, was ich als nächstes ins Angebot bringe. Zum Beispiel eine Vierteleröffnung. Ich spreche jemanden an, mache eine Vierteldrehung und der Hund macht exakt die gleiche Bewegung mit und kommt wieder ganz nah bei mir an. Dann habe ich ja erstmal ein Idealbild, über das wir sprechen können. Dann muss man sich anschauen, okay, jetzt habe ich Hunde, die in der gleichen Situation auf die gleiche Ansprache sofort, wenn die Ansprache kommt, ihren Blick schon rausnehmen, zur Seite rausnehmen, aber trotzdem spiegelbildlich in Bewegung kommen. Würde ich an dem Moment, wo der den Blick ganz minimal rausnimmt, schon sagen, da war aber Druck drin, der beschwichtigt ja an der Stelle schon, dann würde ich der schon nehmen, was danach noch an Verhalten kommt. Das ist erstmal seine Idee, wie er sich mit dieser Situation verhält, nicht mehr und nicht weniger. Wenn der natürlich auf die Ansprache sich komplett rausdrehen würde, in der passive Demut fallen würde, dann könnte man sich ja das nochmal anschauen und sagen, okay, was passiert denn, wenn der Mensch, Bewusstsein für Bewegung, weniger in die Verlagerung kommt, wirklich nur Mühe hinkommt und dann in die Öffnung, kann der Hund sich dann öffnen? Ah, siehe da, geht. Also wo liegt was? Also ist es ein Teil der Erfahrung, die der Hund mitbringt, oder ist es ein Teil der Grobheit des Menschen? Aber wenn ich mich schon gar nicht auf das, in Anführungszeichen, auf das Idealbild, auf eine Norm einige, wie viel darf denn sein, sondern von vornherein sage, nee, der Mensch darf nicht in den Raum des Hundes eintreten, der darf Dinge nicht tun, dann werden wir ja nie die unmittelbaren Reaktionen erfahren. Und wenn wir es aber innerartlich tun, also wenn wir mit jemandem sprechen, verlagern wir uns höflicherweise auch zu jemandem hin. Wir sprechen jemanden an, verringern die Distanz zwischen uns und den Gesprächspartnern und innen. Wenn das innerartlich bei Hunden passiert, nahezu identisch. Die sitzen doch irgendwo, dann verlagert der eine sich hin und im Nachgang gehen beide mit. Dann haben wir auch da ja ein Normverhalten. Und wenn das innerhalb der Arten, also bei uns und beim Hund, dann darf ich das doch auch spezienübergreifend mir das Ganze anschauen und herausfinden, ach guck mal, mit so wenig bekomme ich meinen Hund. Na, ich verlagere mich hin, der Blick geht hin und danach kommt eine Öffnung, eine Formulierung, was wir tun wollen. Dann kann ich das natürlich nicht an einzelnen Bildern immer erklären. Wenn ich nur ein Bild sehe, dann habe ich eine Reaktion. Aber wir haben ja immer Verhaltensketten, die daraus entstehen. Und wenn man das sieht, wie Hunde auf einmal entspannter und enthemmter laufen, wenn der Mensch seinen Blick rausnimmt, wenn der Mensch sich frei macht, auch an vielen Stellen von Futter und Spieli und drauf gucken, was der Hund tut und umzulenken, sondern wirklich wahrhaftig in dem Moment Aktion zeigen, dann wird's spannend. Und das heißt aber dann auch im Umkehrschluss, ich habe eine Erfahrung, ach guck mal, wenn ein kleiner Blick bei meinem Hund schon ein Demutsverhalten auslösen kann, also zumindest seitlich rausnehmen bis Blick auf den Boden, dann kann es ja notwendig sein in einer schlimmeren Situation, dass ich damit auch was verhindern kann. Der soll gerade nicht auf die Straße laufen. In dem Moment, wo ich einen Druck mache, nimmt er sich raus. Ah, ist doch schon mal eine Erkenntnis. Wie viel braucht es auch für andere Kontexte oder wie wenig braucht es? Und das würde ich mir viel, viel mehr wünschen, dass sich Menschen darauf einlassen, dass man es nicht direkt in so eine Schublade steckt, bei sofortigem Verhalten. Also ich weiß nicht, wir in unserem Gespräch, wir haben auch ganz kurze Momente, wo man in sich geht, nochmal kurz drüber nachdenken, an den Lippen knibbelt und sie kurz unter das Auge reibt. Also da spricht ja keiner von, dass wir kurz nachdenklich sind, mal in uns gehen, vielleicht auch mal uns kurz zurücknehmen, dem anderen zuhören. Also wir haben ähnliche Ausdrucksverhaltensweisen, die Hunde auch haben. Und das finde ich halt so, beim Hund wird so schnell überinterpretiert. Und sich da mal so ein Stück zurückzuhalten und zu sagen, okay, lass uns das doch einfach ein Stück in Anführungszeichen neutraler betrachten und immer mit Emotionen dabei, wenn wir beim Hund sind, aber emotionsloser anschauen, dann können wir unglaublich alleine die Kombination, dass ein Hund auf dem Moment, wo wir sie ansprechen, wirklich die Augen öffnen, den Kopf anheben, die Muskulatur anspannen und dann gleichzeitig mit dem Menschen spiegelbildlich in Bewegung, da kriege ich während des Redens Gänsehaut. Ich finde das so genial. Und es wird nicht alles damit aufgelöst sein, also wenn es nur körpersprachlich wäre. Und ich glaube, das war ja so ein bisschen auch die Eingangsfrage von der Zuhörerin, dass sie sagt, Körpersprache, was stellst du denn eigentlich da und wohin soll es denn gehen? Dass Körpersprache was Verbindendes hat. Und ich glaube, wenn wir uns das ein Stück vergegenwärtigen und uns alle so ein bisschen an die Nase fassen, dann wird es spannend. Ich finde, da brennt es dann irgendwie so. Ja.
Das merkt man auch,
wenn
man
auch, wenn nicht alles damit klappt.
Ja, genau. Ja. Das ist eben noch mal so eine Abschlussfrage, die ich noch mal hätte. Also was deutlich geworden ist, glaube ich, jetzt für alle ist, dass es total wichtig ist, sich selbst zu reflektieren und Körpersprache bewusst einzusetzen, dann ist es auch gar nicht mehr nötig, so brachial aufzutreten, wie sich die Hörerin darüber eben halt auch geärgert hat, was sie so häufig beobachtet, dass Hunde abstumpfen und gar nicht mehr darauf reagieren, dass sie ständig geblockt werden beim Leine laufen und dass die Hunde da eigentlich über Jahre gar keine Fortschritte machen, sondern sich die Fronten verhärten. Wenn du das hast du ja sicherlich in deinen Seminaren häufiger schon erlebt, dass da Menschen hinkommen mit ihren Hunden, wo sich so Muster ähnlich wie in zwischenmenschlichen Beziehungen so festgefahren haben und man gar nicht mehr wirklich auf einer Ebene kommuniziert hat. Oder aber man hat einen Hund, der vielleicht in seinem bisherigen Leben diese Gesprächsangebote eben nicht bekommen hat und gar nicht gelernt hat, Menschen wirklich ernst zu nehmen in ihrem Kommunikationsbereitschaft, ist es möglich, da zumindest den ersten Schritt zu machen, zu verstehen, den Hund zu öffnen, den Menschen zu öffnen dafür, dass man die auf einen guten Weg bringt?
Das erlebe ich tagtäglich, ja. Es ist möglich. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn Hunde so am Rand festgemacht werden. Ne, wir reden ja immer davon, Hunde können durch Beobachtung lernen. Ich glaube, wir Menschen ja auch genauso. Und wenn man aber die Hunde dann wirklich mal festmacht und plötzlich lernt Mensch mit einem anderen Menschen, dann sehe ich so viele Hunde, die schon mal die Augen öffnen und sagen, ach guck mal, er fängt jetzt doch mal bei sich an. Und das sind schon mal echt coole Momente, auch von Erzählungen so aus Blog-Seminaren, wo die sagen, ja, da habe ich mit mir geübt. Also ich mache ja auch, wo sich Mensch auch alleine schulen kann, wie man anständig Kaffee trinkt und wie man sich die Zähne putzt, sind alles so kleine Beispiele. Dann steigen Hunde auf einmal in sowas ein. Also plötzlich saß der Hund von der Kundin direkt, hat sich frontal vor die Frau gesetzt und hat die Übung dann mitgemacht. Also do as I do eigentlich, ne? Also und zwar wirklich erstmal nur aus Beobachtung. Und das finde ich schon phänomenal. Und zwar nicht aus der Perspektive, wie soll der Hund es dann machen, sondern der Mensch ist bei seiner Perspektive geblieben. Und das erlebe ich ganz häufig. Natürlich, damit es einen nachhaltigen Effekt hat, geht es wirklich ums Praktizieren. Und ich mache gerade selber wieder für mich so eine Sache, so eine kleine Herausforderung. Ich habe viele Kampfkünste gemacht, aber Aikido noch nie. Und damit bin ich vor ein paar Wochen gestartet. Und ich merke, boah, ich bin so geschafft, also wirklich kognitiv und körperlich. Also die Kombination, nochmal ganz bewusst in Handlung zu gehen, auch anders, als ich sie in anderen Kampfkünsten gelernt habe. Also nochmal sich auf neue Blickwinkel, neues jetzt bei einer alten Kampfkunst her, also anders drauf einzulassen. Und da merke ich, das verlange ich halt auch von vielen Menschen, guck doch nochmal neu auf die Situation und lass mal ein Stück deiner alten Erfahrung dazu beiseite, schiebst ein Stück beiseite und mach daraus eine neue für euch beide. Und das ist super spannend. Also da passiert dann echt viel. Wie gesagt, es ist nicht nur die Körpersprache, es ist auch so das Öffnen des Hundes über Kooperationsförderung, auch ein bisschen über das Thema Verbindlichkeit. Also einen Hund auch dazu zu bringen, dass der Mensch auch mit sich und mit dem Hund auch verbindlich ist. Erstmal mit sich selber, dann mit dem Hund. Und dann öffnen sich ganz viele neue Situationen, auch mit Hunden, die schon lange andere Erfahrungen gemacht haben. Und mein persönliches Anliegen ist, Hunde wieder in die Weichheit, in die Durchlässigkeit zu bringen, dass sie merken, dass wir Menschen ja wohlwollend bleiben können, vor allen Dingen erstmal mit uns und dann auch mit ihnen oder erst mit ihnen und dann mit sich selber. Kann man jetzt drehen, wie man mag.
Ja, Sammy, vielen Dank. Wir sind schon weit über der Zeit. Ich weiß, es ist eigentlich egal, weil es ist so ein spannendes Thema und wir könnten natürlich noch eine halbe Stunde länger darüber reden. Es geht hier ja aber auch darum, so ein bisschen auch mal neugierig zu machen auf deinen Ansatz, der den vielleicht noch gar nicht kennt oder die. Deswegen, ich bin mir sicher, hier sind ganz viele jetzt dabei, die sich das angehört haben und die jetzt noch mal ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr sehen wollen. Also auch von dir kann man ja auch was sehen online. Guckt euch das wirklich mal an, es ist sehr inspirierend und kann immer mal wieder im Alltag, wenn sich was eingeschliffen hat und man selber mit sich vielleicht nicht mehr zufrieden ist. Ich meine, das kennt ja jeder von uns. Es ist eben halt auch eine Reise zu sich selbst und auch ein Eye-Opener, sich selber wieder besser wahrzunehmen, dann auch in der Interaktion mit anderen Menschen, finde ich. So, ne? Dieses Reflektieren und gerade auch mal dieses Ruhige. Deine Arbeit ist ja sehr ruhig. Und das, finde ich, hat was sehr Meditatives manchmal fast schon, weil man so bewusste Bewegungen ausführen lernt, die man sonst im Alltag so hektisch nebenbei macht. Und sei es nur eine Kaffeetasse zum Mund führen oder wegzustellen. Das sind so Sachen, die echt sind schön, die machen Spaß. Also wenn ihr inspiriert seid, Lust habt, da mal reinzugucken, macht das bitte. Es wird euch und euren Hund auf jeden Fall weiterbringen, wenn sich vielleicht irgendwo was festgefahren hat. Und natürlich lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen, sollte Sammy mal bei euch in der Nähe sein, ihn auch mal live zu erleben. Ich habe mir das auf jeden Fall auf meine To-Do-List gesetzt. Auf deiner Website kann man ganz sicherlich die Termine irgendwo erfahren, ne? Wo du so dich so rumtreibst.
Longieren mit Deutschland Hund. Da findet man alles bei Longieren mit Hund. Und genau. Der Online-Kurs Körpersprachlich Arbeiten, da sieht man eigentlich so die ganze Breite von, wie öffne ich mein Hundenstück für das Zusammensein und wie kann ich körpersprachlich kleinschrittig rangehen. Also wer es so wirklich visualisiert mit bewegten Bildern braucht, da ist es komplett dargestellt. Ja.
Ich bin so ein Typ, ich muss es immer sehen. Also ich finde es im Buch auch gut beschrieben, aber ich muss es sehen und da wird es nochmal so richtig schön deutlich. Also bei Kosmos Hund findet ihr dieses Webinar. wenn ihr jetzt neugierig geworden seid. Und da bin ich mir ziemlich sicher, sind es sehr viele, weil, wie gesagt, wir konnten nur streifen, um was es hier geht. Also Körpersprache im Umgang mit unseren Hunden. Wahnsinnig wichtig, sie einzusetzen. Aber das Wie ist wie immer entscheidend. Wir müssen reflektieren, wie wir uns selber verhalten, unsere eigenen Emotionen, unsere vielleicht auch Ansprüche überdenken, auch an uns selbst. Und vielleicht nochmal so ganz back to the basics, erstmal mit Stand, mit Bewegung im Raum, mit Blicken arbeiten, im Kontakt mit unseren Menschen. Und dann das Ganze anwenden auf unsere Hunde. Und Sammy meint, und da bin ich mir sicher, dass das stimmt, da kann ganz, ganz viel dann passieren noch zwischen euch und eurem Hund. Vielleicht irgendwas Festgefahrenes wieder sich aufbrechen. Also gebt dem Ganzen eine Chance, versucht es mal. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht uns berichtet darüber. Also Sammy, vielen Dank für diese erste Folge. Wir machen jetzt eine kleine Pause und nehmen gleich die zweite Folge auf. Und die könnt ihr dann in 4 Wochen hören, wenn die nächste Folge 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen rauskommt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.